Serie, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und der sagende Gegenüber von mir ist in Bordeaux-Rot Patrick Rothmann. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Servus.
Wie ein guter Rotwein bist du gekleidet.
Ja.
Das ist doch schon mal was.
Wollte attraktiv ausschauen, Christian.
Ich bin attraktiv. Ich bin wie eine Betonwand gekleidet.
Ja, schön ein hilfiger Grau. Schönes T-Shirt hast du an, muss ich sagen.
Das freut mich sehr. Herzlichen Dank. Sichtbeton-like, das ist ja, das neue
Wort. In-Wort.
Ja, das ist Farbe Sichtbeton.
Ja.
Ich trage Sichtbeton.
Ja, das sind wir wieder, Christian. Erzähl mal, wie war deine Woche so?
Bei Bock anstrengend. Leck mich am Arsch, war die anstrengend.
Ja, wenigstens war es nicht heiß.
Ja, aber trotzdem, auch mitunter. Und wenn sie heiß gewesen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich noch anstrengender gewesen. Es war echt wirklich sehr hart. Ich habe die ganze Woche Steine geklaubt, habe Muskelkater aufgrund dessen, überall.
Also, Steine sortieren nennt man das.
Genau, überall geklaubt, sortiert. Das ist echt anstrengend. Musste noch beim Umzug helfen oder durfte beim Umzug helfen, bin mit Kreuzweh in den Umzug rein, um nach dem Umzug kein Kreuzweh mehr zu haben. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Wahrscheinlich hast du es dann gleich mit irgendwelchen Trainingsübungen vereinbart oder gemacht, dass dann das wieder rausziehst, den Schmerz aus dem Kreuz. Obwohl das eigentlich mal untypisch ist.
Das ist total untypisch. Ich dachte schon, ich bin komplett am Arsch, aber nein, es ging erstaunlich gut. Und gebührend feierst du so einen gelungenen Umzug natürlich, indem du aufs Peitinger Feuerwehrfest gehst. Ist auch ganz klar.
Ja.
So nach 7 Bier.
Ja, wir waren auf dem 60er, Gott sei Dank. Und ich hab dich nicht miterlebt, ja.
Leck mich am Arsch. Es gibt ja so, also ich mag das Peitinger Feuerwehrfest, wissen wir da auch noch hin, weil du musst ja auch, wenn im Ort mal was ist und du untertags schon nicht hin kannst, wo du eigentlich hin willst, musst du wenigstens dann, wenn alles abgeschlossen ist, noch hingehen und du den ganzen Tag durchgearbeitet hast und dann vielleicht 5 bis 7 Bier getrunken hast, dann doch dahin. Und ich weiß nicht, ob das immer die beste Idee ist.
Wenn man erst um 2 auftaucht, ist es dann nicht mehr so ideal, sage ich mal.
Also es ist jetzt auch nicht so schlimm, wirklich, weil
ihr sprecht zwar alle die gleiche Sprache dann, ja, aber
Also es ist ein fließender Einklang in die ganze Veranstaltung, weil du jetzt nicht irgendwie als komplett nüchtern da hinkommst, sondern ja irgendwie schon eigentlich dich nahtlos in die Gesellschaft einfügst, das muss man ja schon sagen.
Oder immer noch dann herausstichst.
Ja,
im positiven wie im negativen Sinne.
Also für meine Person ja immer meistens nur im positiven.
Verstehe.
Wobei ja andere ja auch herausstechen, da ist man ja meistens nicht allein. Die Frage ist ja immer, brauchst du es noch? Also die Frage jetzt gar nicht für die Veranstaltung, weil der habe ich nur gut getan. Die Frage stellt sich ja gegenüber einem selbst am nächsten Tag. Ja,
das sowieso.
Braucht's das denn? Du wachst am nächsten Tag auf und denkst dir,
was war?
Nein, das nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Aber die Frage stellt sich dann für dich, hat's das jetzt noch gebraucht?
Mhm.
Du hast sowas selten.
Seltener. Also ich.
Du bist da altersmilde geworden.
Nein, aber ich bin dann eher so, der dann sagt, ich realisiere das dann und sage, nee, es braucht's nicht mehr. Weil das kann nur maximal schlimm werden und von daher lehne ich das dann ab.
Aber geht da auch nicht viel verloren, Patrick? So im Leben, dass du zu viel Vernunft ist doch auch immer nichts. Man muss doch auch mal unvernünftig sein, um unvernünftige Dinge zu erleben.
Aber manchmal ist die Vernunft der Tagessieg. Ja,
ja, aber manchmal bei dir ist ja dann das immer der Fall.
Nein, nicht immer. Aber dann, wenn ich erkenne, dass es dann vielleicht doch ungünstig ist jetzt dann.
Das ist ja nicht wirklich ungünstig. Du hast halt am nächsten Tag einfach nur mal ein müdes Aufstehen.
Es bringt dir dann auch nichts mehr, weißt? Das ist ja dann
Das ist immer noch eine witzige Geschichte wert.
Ja gut, ich kenne ja auch jetzt, es war ja auch Weilheim Weinfest, französische Woche war. Und ich habe da auch meine Kameraden, die da die 4 Tage, die kennen bis den ersten Tag und wenn sie wieder aufwachen, ist dann am letzten Tag.
Irgendwo. Ich frage ja auch nur für einen Freund, weil jetzt dann im Peiting mal bald Bürgerfest ist. und das einem ja da meistens nicht anders geht.
Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Es geht ja am Mittwoch geht's los.
Und genau, und das sind ja auch dann immer so Tage, die wo dann so verfließen wie Stunden und du am nächsten Tag dich auch immer fragst, warum denn noch? Und das fragst du dich dann jeden Tag und dann ist irgendwie, sind irgendwie 4 Tage rum.
Ja, wir haben ja unseren Standardstand, wo wir uns immer treffen. Das ist ja der Weinstand der Fußballer.
Ja, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus und wir kommen wieder. Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder.
Keine Frage. Ich würde vorschlagen, ihr macht den Weißwein schon mal kalt.
Bitte, bitte. Den guten eiskalt und uns gleich mal.
Besorgt bitte dieses Jahr, ich sag's für einen Freund, richtiges Sprudelwasser. Nicht Medium Wasser. Medium Wasser mit Weißwein ist scheiße. Also ja, wenn wir schon so unseriös sind, den Weißwein mit Wasser zu punchen, dann mit Klassik, also mit einem sprudeligen Wasser.
Ja.
Das ist wichtig. Das gehört dazu, weil dann wird der Weißwein auch spuliger. Das wird dann. Ich finde das wichtig.
Der Weißwein dringt dann in alle
Poren
und Ritzen. Ja,
das ist ja, aber so. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Weißweins.
Ja.
In diesem Genussfall.
Das Durchklären von innen. Ja, meine Woche war erstaunlich überschaubar. Ich hatte ja erzählt, dass ich mein erste Hit Trainingssession hinter mir hatte und das habe ich dann am Samstag fürchterlich gespürt. Ich hatte einen Muskelkater in den Beinen. Ich konnte nicht mehr Treppen laufen. Das war echt entsetzlich. Und ich war auf dem 60er und die haben mich alle gefragt, was ist los mit dir? Und ich so,
geh auf die 70 zu.
Ja, das ist nicht so gut. Aber der Muskelkater ist weg. Und ich habe mir jetzt entschieden, dann doch weiterzumachen. Also ich möchte es jetzt mit diesem Hit intensivieren, habe jetzt mir dann auch gleich mal so ein Stundenteil rausgesucht, was eine ganze Stunde dauert. Das werde ich vielleicht morgen vor meiner Spätschicht nochmal in Angriff nehmen. Habe aber festgestellt, dass barfuß das einfach nicht gut ist. Ja, ich brauche also, Schuhe.
Sehe ich anders.
Ich brauche Schuhe dazu, gerade bei so hüpfenden, wippenden Bewegungen, die du machst. Und das ist dann einfach, ja, ich habe mir jetzt mal ein paar Sportschuhe bestellt, weil ich habe nämlich keine. Ich habe keine so Laufschuhe oder sowas, habe ich nicht. Ich habe mir mal welche bestellt, weil ich sage, ich brauche jetzt da mal ein paar Schuhe. Ne? Ein paar Schuhe, die da unterstützen, dass man vielleicht doch ein bisschen fitter das Ganze macht.
Ja, ich bin jetzt auch aufgrund der Steine-Klaub-Aktionen
keine Schuhe angehabt.
Ja, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Aber ich fühle mich jetzt mittlerweile wie so ein Hipster, der dann in der Früh, also erstmal in der Früh aufsteht, total irre, mache ich mir ja auch selten, um dann im Sonnenschein auf der Ostseite meines Hauses das grenzt am Ostflügel an.
Ja, Ostflügel.
da in der Sonne dann so Yoga-Bewegungen für meinen Rücken zu machen, so den Sonnengruß oder solche Dinge, weil das echt Sinn macht für den Rücken.
Das ist erstaunlich.
In einem maritimen Hintergrund. Ja, es ist erstaunlich.
Ja, schön, also was du alles machst. Du hast ja Zeit, ja, du hast ja Zeit und bereitest dich natürlich dann auch auf diesen Tag vor.
Das ist einfach nur.
Und die Steine
sind Schädigungsprävention.
Die Steine müssen ja auch sortiert werden, also so kleine, mittlere und große Steine.
Genau.
Und verstehe ich auch, ja. Also das, dass man sich dann so ein bisschen vorarbeitet und reinarbeitet in die ganze Thematik. Gell? Muss sein. Ja gut, wenn du auf Bürgerfest nochmal zurückkommst, nochmal ganz kurz. Wir haben ja eigentlich die letzten Jahre immer irgendwelche Aktionen gehabt. Wir erinnern uns an Hashtag kläffende Mindermeute.
Zum Beispiel. Ja gut, aber wir haben ja nicht Aktionen gehabt. Die Aktionen haben ja andere gemacht. Wir haben nur darauf hingewiesen. In dem Fall hat ja unser Bürgermeister Teile der Peitinger Bevölkerung als kläffende Mindermeute bezeichnet.
Das kann man natürlich so nicht stehen lassen.
Ja. Dass wir ja nur nochmal aufgegriffen haben. Mehr haben wir ja nicht gemacht. Also wenn...
Ich weiß ja nicht,
ob auf der Bürgerversammlung noch Teile der Peitinger Bevölkerung beschimpft werden. Da müssen wir halt nur in Druck gehen. Also schauen wir mal.
Ja, dieses Jahr wird es wahrscheinlich, mal gleich vorweg zu sagen, hier für die
ZuhörerInnen
und CSUlerInnen, wir haben nichts. Wir haben nichts geplant. Ihr könnt euch entspannen. Es ist nichts vorgesehen, auf was wir hinweisen müssen.
Aber ich finde es etwas frech, den politischen Gegner, wollte ich schon fast sagen, Hauptfeind.
Hauptfeind,
passend. Deine politischen Mitkonkurrenten, so muss man es ja sagen, schon so in Sicherheit zu wiegen. Aber vielleicht ist es auch nur Taktik.
Ich glaube nicht, dass das Sicherheit so besteht. Weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen.
Vielleicht vielleicht haben wir doch was im Petto.
Mal gucken, was da so.
Warten wir mal die Bürgerversammlung ab.
Ja, genau. Das ist ja immer eine spannende, schöne Geschichte, gell?
Ja.
Da kann man einen rauslassen.
Sehe ich auch so.
Aber anstatt rauslassen, müssen wir mal ins Allgäu schauen, lieber Christian, und zwar nach Füssen zu den Königsschlössern.
Ich würde eher sagen, reinlassen.
Da hat man was nicht rausgelassen, sondern eingesperrt. Und zwar hat eine Hundebesitzerin samt Kinderwagen ihren Hund, der eine Schulterhöhe von 60 Zentimeter hat, in ein Schließfach gesperrt.
Eine Schulterhöhe von 60 Zentimeter.
Musst du dir mal vorstellen, das ist die Höhe deines Sohnes. Laufende Meter, ja. Schulterhöhe. Das ist schon erstaunlich, ja. Und frag mich immer, was bei den Leuten in ihren verfickten Schädeln los ist, wenn man einen Hund in ein Schließfach sperrt.
Mit dem Kinderwagen. Der war noch im Kinderwagen drin gesessen, ja. Oder war der Kinderwagen dann eingeklappt daneben,
aber bei dieser Größe des Hundes, das haben ja Leute mit angeschaut, die sagen, das kannst du nicht machen, das spinnst du, erstens Schließfach und zweitens heiß, Sonne scheint.
Was war das Schließfach denn?
Ja, irgendwo vor den Königsschlössern, irgendwo kann man da was einsperren. Auf jeden Fall war es warm, ja, es hat die Sonne hingeschienen. Und darauf ist sie gar nicht eingegangen und sagt, nö, alles okay und abgesperrt und los,
gehen wir mal. Hab ich öfter gemacht.
Gehen wir mal.
Beim Supermarkt auch immer.
Ja, gehen wir mal. Machst du mit deinem Sohn ja auch ab und zu mal. Ja.
Nein, was heißt ab und zu? Das ist aber, zum Beispiel, wenn du im V-Markt in Schongau reingehst, hast du rechts auch so ein Schließfach. Ja, ja. Und wenn da ein Kind rausschaut, dann ist es in der Regel meins. Ja, das nervt ja auch nur beim Einkaufen, muss man auch ganz ehrlich sein. Das will dann immer irgendwas und dann in der Quengelzone, ich will Zigaretten.
An der Kasse, total nervig. Süßigkeiten und schreit
auf den Boden. Wir gehen in die Tabakkasse. Papa, ich will noch Paper. Oh, Papa, ich will noch Filter. Nein.
Das Ende vom Lied war auf alle Fälle, dass die Dame
in die Box rein, ist doch klar. Du musst halt schauen, dass irgendwie Luftlöcher drin sind.
Ja. Das Ende vom Lied war, dass die Polizei gekommen ist, hat das Schließfach aufgebrochen und den Hund gerettet. Und es war da schon ordentlich warm drin, haben die gesagt, die Polizisten. Und die Frau kriegt eine Anzeige wegen Hundesmisshandlung.
Ja, es ist ja auch blöd. Also deshalb nehme ich das ja zum Beispiel auch beim Königsschlösser nicht, aber nur beim V-Markt in Schongau, weil dort halt die Schließfächer auch halt im Schatten sind. Die sind im Gebäudeinneren angebracht. Da kannst du sowas bedenkenlos machen.
Bedenkenlos, finde ich auch.
Ja. Bedenkenlos. Das ist ja auch gegenüber von der Backwarenstation. Da duftet es dann auch immer gut rüber. Ja. Da hat das Kind auch was davon.
Alles gut, kann zugucken, ja?
Ja.
Kann zugucken, wie anders ihre Scheibchen reinschießen.
Ja, wenn es mit dem Auge nah rangeht an die Lüftungsschlitze, dann sieht's, wie die Leute einkaufen. Also ein bisschen. Und ich sag's doch immer, Patrick, man muss die Kinder auch gewisse Langeweile verordnen.
Ja.
Und wo bekommst du mehr Langeweile wie im Schließfach im Schongauer V-Markt? Oder?
Ja.
Also da ist doch.
Bin ich bei dir. Ja. Kann man machen.
Sehe ich auch so.
Ja. Ja, wo sind wir weiter? Hast du noch irgendwas dazu zu sagen zu diesem Schließfach-Thema oder?
Nein, also nö. Ich verstehe die Kritik nicht, aber ja.
Alter Falter, was für gestörte Menschen laufen.
Man könnte doch den Hund auch irgendwo anbinden. Sagen wir mal, du darfst ihn da vielleicht nicht mitnehmen, ich kenne mich da nicht aus. Aber dann bindest du ihn halt irgendwo an oder lass ihn halt im geschlossenen Auto.
Ja, okay.
Ja, wenn du halt einfach zu dumm bist, einen Hund zu besitzen, dann hab halt keinen, oder? Was ist denn los?
Also, das ist unfassbar. Hoffentlich wird der Hund weggenommen und kommt zu einer vernünftigen Familie, aber das ist ja das Allerletzte. Aber gut, das Allerletzte finde ich auch, Christian, die EU will jetzt jährlich TÜV für ältere Autos. Wir hatten das schon mal diskutiert,
ja.
Kurz angesprochen gehabt, aber jetzt wollen sie es wirklich durchziehen und dann frage ich mich auch wieder, wie die EU mit ihren
Wie krumm ist denn die Banane? Hierbei.
Ja, wie die EU mit ihren weltfremden Vorschlägen, was soll das? Ich meine, sollte man vielleicht die EU mal einer Tauglichkeitsprüfung unterziehen, ob das überhaupt noch, es ist ja das Allerletzte.
Vielleicht brauchen sie ja auch eine Führerscheinprüfung, weil sie alle Ü75 sind.
Ja, ich verstehe es nicht. Der ADAC ist natürlich strikt dagegen.
Ja, der Kapitalismus, Der Kapitalismus schlägt seine Bahnen.
Das ist doch ganz klar.
Das bringt nichts. Was soll der Scheiß?
Er bringt Kapitalismus. Er bringt Geld in die Kassen, weil
die Leute dann dazu neigen, neuere Autos zu kaufen, weil ältere teurer werden. Das ist einfach eine Sache von
Wir sprechen
monetärem.
Ja auch,
Optionen hierbei. Und normal sind ältere Autos halt immer monetäre Optionen für geringverdienendere Leute. Also es ist einfach ein Anschlag gegenüber das Proletariat und die Bourgeoisie lacht sich ins Fäustchen.
Vor allem, weil wir ja von 23 Millionen betroffenen Fahrzeugen sprechen, das entspricht genau 47% der Gesamtfahrzeuge, die auf deutschen Straßen rumeiern.
Das sage ich doch, Proletariat.
Ja,
und das meine ich nicht negativ.
Und was ich auch natürlich schön finde, ist natürlich, dass dann...
Merz würde sich auch dazu zählen.
Was ich natürlich auch schön finde, ist, dass ich freue mich ja für die ganzen Werkstattenbetreiber, die sich natürlich freuen und sagen, die unterstützen das Ganze natürlich. Die sagen natürlich, sie sind dafür, dass das gemacht wird, weil wir hätten auch keine Probleme, die Autos alle abzuarbeiten. Könnten wir mehr Leute einstellen. Wir
können einen halbjährlichen TÜV machen.
Können wir auch machen.
Warum denn nicht?
Und wir reden ja auch hier von 150 Euro kostet mittlerweile Auto beim TÜV. Das ist natürlich jetzt auch nicht so ohne.
Was?
150 Euro kostet
der TÜV.
150 Euro, mein Lieber. Mein Wohnmobil kostet, ich muss ja auch jährlich, weil ich ja über 3,5 Tonnen bin.
Ja, aber du hast doch jetzt abgenommen, Patrick.
Ja, aber das Auto nicht. Das Auto hat nicht abgenommen und das kostet mich, glaube ich, jetzt mittlerweile, ich weiß es nicht, letztes Jahr waren es noch 220 Euro, ich glaube, es kostet mir jetzt 230, 240 Euro, der jährliche TÜV. Und was ihr bedenken müsst, bitte alle, die Wohnwagen und Wohnmobile haben, auch die unter 3,5 Tonnen sind, die müssen jetzt sowieso jährlich zum TÜV, wegen der Gas.
Ja, Prüfung. Aber muss die Gasprüfung auch jährlich sein?
Ja, muss jetzt jährlich sein.
Weil ich weiß, dass ich jetzt bei meinem Bus auch die Gasprüfung machen muss, weil die jetzt seit irgendwie 19. oder was Juni fällig ist. Allerdings wusste ich nicht, dass sie jährlich ist. Ich dachte auch zweijährlich.
Nee, das
zweijährig, Entschuldigung.
Das haben sie jetzt abgeschafft. Jetzt kommt's.
Nein, bisher war es ja gar nicht Pflicht.
Das kommt genau. Ja noch dazu. Beim Wohnwagen nicht, beim Wohnmobil ja. Da war es Pflicht, aber die Wohnwagen müssen jetzt auch wenn sie Gas haben, also ein Gas.
Aber jährlich? Heizung,
jährlich, ja.
Ist ja kein TÜV, ist ja nur die Gasprüfung.
Genau.
So theoretisch.
Genau. Ja, das kommt auch darauf zu und da kann man so richtig schön Asche machen, ne? Ich finde es ja schön, dass der ADAC sich dagegen ausspricht, weil er auch sagt, ganz klar, die Unfälle auf den Straßen kommen nicht durch die kaputten Autos, sondern die Idioten, die dahinter sitzen. Ja?
Vollkommen richtig.
Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Autos deswegen schlechter sind. Ganz im Gegenteil.
Apropos ist mir, letztens kam ich von Landsberg, wichtigen Termin gehabt, fahr zurück. Was passiert mir, ist ein Tesla-Fahrer vor mir.
Ah, Patrick. Grüße gehen raus.
Ein Tesla-Fahrer vor mir, dann beginnt er immer die Doppelspur. Dann fährt der Tesla-Fahrer, ich weiß nicht, habt ihr da als Tesla-Fahrer keine Tempomaten? Dann fährt der 120. Und dann denke ich mir, da kannst du ja ganz locker hinterherfahren. Und auf einmal ist die Doppelspur rum und dann kommt da irgendwie Angst auf, aber es ist ja immer noch 100. Und dann fährt er statt 120 oder 118, fährt er dann nur noch 98.
Und du warst mit dem Auto unterwegs?
Nein, mit dem Fahrrad bin ich hinterhergefahren. Und dann frage ich mich, warum muss ich dann da abbremsen und warum fährt er bei der Doppelspur viel schneller wie bei der normalen Spur? Ich frage mich da.
Keine Ahnung. Kann ich sagen, frag ihn.
Ich hab einen Tesla gesehen, aber meine frage ihn. Tesla-Fahrer, vielleicht weißt du, was los ist.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Weil die linke Spur ist dann eigentlich bei Tesla-Fahrern eigentlich Pflicht.
Wahrscheinlich.
Das ist Pflicht, ja. Wir fahren auch alle 180. Alle Tesla-Fahrer fahren 180 in der Landstraße, in Doppelspur. Also ist doch logisch, ja, dass wir da hier alles überholen, was überholt werden kann. Ja, also. Okay. Nee, kann ich dir nicht beantworten. Hättest du mal gefragt?
Ja, ich kam nicht hinterher mit meinem Rad.
Das Fenster klopfen und mal kurz Hallo sagen. Ja. Apropos Hallo sagen, Deutsche raus.
Immer.
Ausländer raus.
Ausländer raus kennen wir ja alle.
Aber Deutsche werden auf Malle auch als Ausländer bezichtigt oder
betitelt. Aber vielleicht nur deshalb, weil sie welche sind.
Ja, genau.
Auf Malle.
So, und erfahren wir Deutschen, erfahren ein Anti-Deutsch
Ausländer raus.
Einen kollektiven Rassismus erfahren wir auf Malle. Aber jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig mit Spritzpistolen und Häuserwände werden beschmiert und
also richtiger Rassismus,
richtiger gelebter Rassismus.
Also so richtig ist es ja erst, wenn du irgendwelche Unterkünfte anzündest. da sind wir Deutschen ja auch Experte für.
Ja, das können wir auch.
Ja, da sind wir ja wirklich gut drin. So mit Wasserpistole, das möchte ich ja sagen, da ist ja nur Potenzial nach oben.
Die Grundproblematik herrscht ja, dass einfach die Wohnungsnot.
Ich bin heute in einem so etwas sarkastischen Modus. Ich muss mich entschuldigen.
Ja, es herrscht ja natürlich eine extreme Wohnungsnot auf der Insel. Und aber das ist ja nicht unser Problem, nicht das Problem der Deutschen, weil wir bringen ja 90% sozusagen der Mallorquiner leben ja vom Tourismus. Jetzt lass uns doch mal, Kubicki sagt, bitte dagegen halten und nicht mehr auf die Insel fahren. Wir werden sie schon merken, was wir davon haben. Ich sag ganz einfach, das ist
ja der hat immer Problem. Schon funktioniert, wie beim Dieselboykott oder so.
Ja, wir
hat immer schon geklappt.
Wir mögen ja Kubicki, ja. Wir finden ja, Kubicki ist ja ein guter Mann eigentlich, ja, grundsätzlich. Aber das Problem
ist, menschlich finde ich ihn auch sehr witzig.
Ja, ist auch wirklich witzig, ja. Aber die Grundproblematik ist ja der Staat. Ja, der Staat Spanien hat sich runtergewirtschaftet. Keine Investitionen in Neubauten, irgendwas, was natürlich genug vorhanden ist. Und es gibt genug Land, um sozialen Wohnungsbau oder Ähnliches zu fördern und zu investieren. Aber es passiert aber nicht.
Fangen wir mal so an. Wenn du über Jahrzehnte eine Insel oder ganze Regionen in Spanien komplett auf die Füße von Tourismus baust,
Das ist das Ergebnis.
Wer Wind sät, wird halt dann auch eine Nuance an stärkeren Wind ernten, wie das Sprichwort so schön sagt. Dann ist ja ganz normal, dass sich das dann, wenn es funktioniert, dass das dann auch stattfindet.
Ja.
Also nehmen wir es mal ganz höflich. Ich verstehe dann die Kritik der einheimischen Bevölkerung, aber ich verstehe nicht, wie sich dann ein spanischer Staat darüber echauffieren kann, weil er es ja über Jahrzehnte gefördert hat. Und wie du sagst, es ist 90% der Einnahmen. Jetzt kann man sagen, okay, die Einnahmen sind auf falsche Füße gebaut. Vielleicht sollten die Leute auf dieser Insel sich anders ernähren wie durch Tourismus. Ja, aber dann hätte man es halt die letzten 20 Jahre anders angehen sollen. Und dann sollte man eher da anpacken, wie in der Beleidigung, Diskriminierung, wie auch immer, von Urlaubern, was für eine Form auch immer. Mhm. Aber da ist die Politik gefragt, und zwar in der Entwicklung einer Insel, mehrerer Inseln. Betrifft ja auch sehr viele Urlaubsregionen auch. Es geht ja auch nach Griechenland und also es sind ja ganz viele dabei.
Es ist ja in Deutschland nicht anders. Wenn wir nach Garmisch, Füssen und die ganzen Urlaubsstädte schauen, dann ist doch da das gleiche Problem. Ja, zu viele Ferienwohnungen, zu viele, die sich irgendwas kaufen, aber halt dann bloß ganz selten da sind oder halt dann auch Airbnb untervermieten und was der Geier alles, wo natürlich kein Einheimischer mehr Platz findet. Ja, die Problematik ist ja jetzt nicht neu, sondern die ist hausgemacht. Und von daher, aber macht's nur weiter so, dann wird euch eines Tages da, liebe Spanier, dann doch der Urlaubseinbruch ereilen und die Deutschen bleiben weg. Ich habe ja nichts dagegen, wenn der Sauftourismus wegfällt, um Gottes Willen. Die alle weg, brauche ich nicht, braucht keiner, glaube ich, von denen.
Ach, ich weiß nicht, finde das immer ganz witzig. Obwohl
es auch eine richtige Geldmaschinerie ist.
Ja.
Das ist eine unfassbare Geldmaschine.
Ja, und was ist denn auch gegen einen Sauftourismus zu sagen? Also nicht, dass mein Ausflug Richtung Feuerwehrfest nicht dem gleichen gefrönt ist, muss man sagen. Was ist denn dagegen zu sagen? Du hast ein paar Spätzle oder ein paar Freundinnen und fahrst dann nach Malle und ist doch auch witzig.
Ich kann nur eins sagen.
Die Ökologie mal ganz außen vor gelassen. Grüße an Greta gehen raus.
Ich kann nur eins zu dem Thema sagen, liebe Spanier. Seid froh, dass wir Deutschen bloß da sind, weil wenn wir Deutschen wegsprechen,
kommen die Engländer.
Wegbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes, da kommen die Engländer und die Russen. Und dann ist Schluss mit lustig, ja. Dann schaut nämlich die Welt mal ganz anders aus, weil danach sind eure Hotels zerstört.
Ich wollte gerade den Witz machen, dann ist Polen offen, aber den darfst du jetzt mittlerweile nicht mehr machen. Nein, wenn der Russe in einem Satz ist, darfst du den nicht mehr machen.
Nein, den darfst du nicht machen, ja. Den musst du stecken lassen.
Ja.
Aber dann, ist danach nur noch Schutt und Asche, ja.
Den darfst du auch nicht machen. Patrick.
Eine Rieden.
Den darfst du auch nicht machen.
Verdammt.
Den darfst du auch nicht machen.
Ja. Dann beginnt der Wiederaufbau. Nein. Wenn die Russen kommen, ist der wieder. Nein, wir lassen die Russen weg, aber das könnte euch dann drohen. Also von daher seid froh, dass die Deutschen alles besetzt haben und die Russen jetzt erstmal nichts finden, wo sie einziehen können. Weil das ist nicht lustig, gell? Kann ich jetzt nur mal so.
Ja, wir sind wenigstens in der NATO. Also, ja, oder?
Ist es dann ein Dingfall, NATO-Fall?
Das ist ein Bündnisfall.
Ja, klar. Ist der Bündnisfall, okay. Da muss die USA kommen. Dann muss sie kommen.
Aber ob die Amis an den auf Malle willst, in der USA geht, will ja auch keiner mehr hin.
Passt so ein Flugzeugträger eigentlich, obwohl ja die großen Schiffe kommen ja auch, gell? Da passt schon ein Flugzeugträger, passt schon in den Hafen von Palma, oder? So Nimitz oder Enterprise, wer weiß, wie die alle heißen. Enterprise, gibt's die SSC Enterprise? Keine Ahnung.
Ich hoffe, für alle, zumindest für den Kapitän des Flugzeugträgers, hoffe ich, dass es eine Enterprise gibt.
Dann kommt Kirk. Ja, dann ist was los hier, aber meine Freunde, gell? Und wie sie alle heißen. Also, wie gesagt, freut's euch nur, dass wir da sind und alles ist gut, ja.
Genau. Aber wir müssen jetzt dann bald nach Amerika reisen, um Urlaub zu machen, weil in Amerika die Urlauber ja auch nicht mehr hin wollen. Zumindest die Kanadier.
Da brechen die Urlauber weg ohne Ende. Wir sprechen ja hier von mittlerweile 25% der Kanadier reisen nicht mehr, was für die USA natürlich unfassbar krass ist. Die Europäer sind, glaube ich, plus 10% machen die aus, was aber auch schon enorm ist. Wir sprechen hier von einem Gesamtvolumen von 12 Milliarden die Kanadier, glaube ich, und Europäer sind 12 Milliarden, was alle anderen Länder ausmacht, sind 26 Milliarden. Und man hat mal untersucht, 181 Urlaubsländer und die USA ist das einzige Land, was abbaut. Alle anderen Länder bauen auf. Also, aber es ist natürlich auch auf die Politik von Trump zurückzuführen. Es werden ja Leute, Urlauber verhaftet auf den Straßen, die einfach nicht ausschauen wie Urlauber. Und
ach, du schaust aus, als würdest du eine Arbeit nachgehen.
Ja. Sagen, ich bin Deutscher, interessiert nicht, erstmal eingesperrt und mal einen Rausch ausschlafen.
Genau. Aber ist ja vielleicht auch mal eine Urlaubserfahrung wert, zumindest eine coole Geschichte, wenn du heimkommst.
Alter, echt, also Trump hat ja auch nicht mehr diesen Zuspruch, wir sprechen ja hier von 40% bloß noch. Das könnte bitter werden für die USA, weil da bricht alles weg, gell? Und da lass uns mal überraschen, was da so passiert.
Lass uns da lieber nach Frankreich schauen.
Ja.
Zu dem Thema, wo ich eigentlich immer gerne anschaue, nur zurzeit aufgrund von Steineklauben keine Zeit habe.
Deine Klopfen meinst du?
Ja, das kommt jetzt auch noch. Bisher habe ich nur geklaubt. Also Grüße an die Nachbarn, gehen raus. Die werden jetzt dann auch bald geklopft. Mhm. Ich muss ja auch die Steine, wo nicht ins Raster passen, die wo nicht der Norm entsprechen.
Das klingt rassistisch.
Die muss man zurechtklopfen, dass sie das richtige Maß haben.
Wird passend gemacht.
Genau.
Ja, verstehe ich.
Also wenn jemand da nicht ins Schema passt, dann ist hier zack.
Ja, aber Tour de France, wir sind bei der Tour de France, Christian. Wir sprechen hier dieses Jahr von 3.339 Kilometern.
Oder wie wir sagen würden, müdes Wochenende.
Mal schnell. Ja, wir müssen da ein bisschen auf den deutschen Fahrer schauen, der gerade mitfährt. Der ist vorne mit dabei unter den ersten sechs.
Aber die Bergetappen haben noch nicht angefangen. Also
aber er liebt Berge, also er macht es gern.
Ja, und man hat wer gestern, liebt Berge nicht?
Man hat gestern im Zeitrennen, hat man gesehen, er hat seinen Kapitän.
Evenepoel hat gewonnen, glaube ich, oder?
Wer?
Evenepoel.
Ja, genau, er hat gewonnen. Aber
so ist er doch. Also, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber der berühmte Däne, hat, sein Kapitän war 20 Sekunden hinter ihm und der Pogačar war auch 20 Sekunden hinten. Also, der hat im Zeitfahren gestern richtig, richtig abgeräumt. Pogačar.
Ja, der hat ja nicht gewonnen letztes Jahr.
Mhm.
Genau.
Der wurde ganz schön nass gemacht gestern. Also
ja, beim Zeitfahren war da eh nie, glaube ich, also die Berge kommen ja noch. Da sind wir ja, Pogačar, genau. In den Bergen ist er ja, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Aber umso schöner, wenn mal wieder ein Deutscher mit vorn dabei ist.
Der Florian Lipowitz, gell? Müssen wir uns den
klassisch deutscher Name.
Den müssen wir uns unbedingt merken, gell? Und sogar
merken uns den Namen erst, wenn er die Tour de France gewonnen hat. Ähnlich wie der eine, den wir uns erst merken, wenn er wirklich bei Bayern ist.
Grundlegend muss man ja sagen, die Lobeshymnen auf Lipowitz sind wirklich enorm. Sogar Jan Ullrich ist begeistert von dieser Ausdauer und dieser Kraft zum Schluss hin noch die Steigerung, die dann zum Schluss bei ihm noch gekommen ist. Also ich glaube, da können wir uns vielleicht ein bisschen freuen auf ein Nachwuchstalent, was da für Deutschland fährt. Also da freuen wir uns doch mal.
Da hatte ich aber, muss ich fairerweise sagen, auch nicht so auf dem Schirm.
Ich auch bisher. Nicht. Ich auch also, nicht. Also auch bis ich gestern das Zeitrennen habe mir angeschaut und war dann überrascht, immer hoppala, Lipowitz ist interessant.
Also meine sportlichen Kompetenzen sind ja in der Regel schon sehr hoch, aber den hatte ich so nicht gesehen, so stark. Mhm. Also ich habe ihn schon gekannt natürlich, weil das ja klar ist, aber
Zeitfahren als Sechster ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Gell? Da kann man schon mal schwärmen.
Ja, unter den Top 7 sage ich mal ja. Mhm. Ist gut.
Alles gut. Ja. Wo geht's weiter im Text hier, mein lieber Christian?
Ja, aber wir bleiben noch im Sport, Patrick. Wir gehen zur Club-WM und zum Verlust der Gebeine von Musiala. Ach,
das ist schlimm. Das hat echt übelst ausgeschaut. Du hast das Spiel auch gesehen, gell?
Ja, so zwischen Umzug,
Feuerwehrfest.
Und Feuerwehrfest. Und
geringfügige Wahrnehmung.
Okay. Habe ich das mitbekommen und es war erstmal ein Scheißspiel, weil Bayern verloren hat. Mhm. Und natürlich die Verletzung noch dazu. Wahnsinnig bitter.
Das ist echt bitter. Wadenbein gebrochen und noch irgendwas am Knöchel gebrochen. Also man spricht jetzt von, die einen sagen 6, ich sag, oder die vielen sagen 9, 10 Monate mindestens. Das ist ja dann auch für nächstes Jahr für die WM richtig schlimm.
Das wird interessant.
Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Es hat blöd ausgeschaut und Musiala hat sich jetzt auch dazu geäußert und gesagt, naja, macht ihm jetzt da keinen Vorwurf, obwohl es wirklich ausgeschaut, als wenn es so ein sinnloses Einsteigen war. Es ist ein sinnloses Einsteigen.
Ich weiß nicht, als ich bin war selber Torwart, als Torwart gehst du auf den Ball und gehst da ran und ohne Rücksicht auf Verluste, das musst du so tun, wenn du zögerst, verlierst du. Wenn du Weltklasse sein willst, darfst du nicht zögern. Und das machst du und was das Resultat ist, das kommt halt dann raus. Mhm. Das machst du immer und sonst bist du nicht so gut. Und das ist aber auf der anderen Seite, auf Stürmerseite natürlich auch so. Gehst du auch ran bis zum...
Hast du gestern zu Primetime zufällig das Spiel PSG gegen Real Madrid gesehen?
Nein.
Es kam um 21 Uhr und ich war echt baff. Da
habe ich schon geschlafen tatsächlich gestern.
Ich war echt baff, Alter, ohne Scheiß. PSG hat, glaube ich, nach 12 Minuten oder 13 Minuten schon 2-0 geführt und mit einem unfassbaren Tempo und auch noch richtig geil gespielt. Puh, leck mich am Arsch. Und wenn dann Real 4-0 verliert und nicht mehr wirklich eine Chance hatte, dann spreche ich mal hier, puh, Respekt. Muss ich wirklich sagen, Respekt. Großen Respekt. Also was die da gestern gespielt haben, war wirklich beeindruckend. Und das Finale lautet jetzt Chelsea gegen PSG. Was glaubst du? Also alles andere, ich glaube, die holen sich das Ding, PSG.
Ich glaube, Chelsea gewinnt.
Echt, oder?
Ja.
Okay, ich glaube, dass das PSG machen wird. Man muss auch sagen, es sei ihnen, glaube ich, auch vergönnt. Wenn du so eine Club-WM runterhämmerst, nach Teufel komm raus und dann vorher noch die Champions League gewonnen hast und auch ein Fußball spielst, der gerade vom anderen Stern ist, muss ich ganz klar sagen, dann, glaube ich, hat man sich das verdient. Und ich bin der Meinung, ich gebe es kurz einen Tipp ab, das Finale ist, glaube ich, am Sonntag um 21 Uhr unserer Zeit. Ich vermute mal, es wird ein 3-0 für PSG.
Ich sage, es ist ein 2-1 für Chelsea.
Okay. Dann sind wir uns ja einig. Wie so immer. Ja. Einig sind wir uns wahrscheinlich jetzt nicht beim nächsten Thema, Christian. Wir müssen bitte mal unbedingt in die Ukraine schauen und was Putin da veranstaltet und er sich gerade in alle Fäuste lacht und der Westen schaut zu. Wir haben angefangen.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Westen zuschaut. Wir haben doch jetzt einen Kanzler des Handelns, Patrick. Mhm. Oder? Wir haben doch jetzt einen Kanzler, der nicht nur Dinge sagt und ankündigt und nichts tut. Wir haben doch jetzt einen Kanzler, der auch tut, der auch handelt,
bestimmt,
der auch rangeht.
Bestimmt, wir kriegen es nicht mit.
Wir kriegen es nicht mit, weil wir nicht kriegen, dass er nichts tut, oder warum?
Naja, angefangen hat Putin
mit drei. Oder er tut was und wir merken es nicht im Kriegshandel, oder
wie? Angefangen hat Putin mit 3, 4, 5, 6, 700, immer eine Steigerung, 700, gestern waren noch 750 Drohnen mit 3 Hyperschallraketen, die er auf Zivilbevölkerung schießt und wir bekommen hier von Trump ein paar Aussagen.
Nein, was kriegen wir von Merz? Was kriegen wir denn von Merz?
Wir kriegen ein paar Aussagen von Trump, die da kommen und sagen, Putin redet ein richtig viel Blödsinn, ja, wir kommen da Blödsinn aufgetischt und er ist die ganze Zeit sehr nett, aber es stellt sich heraus, dass es bedeutungslos ist. So, er hat jetzt auch irgendwann mal kapiert, ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwas tut oder macht, ob er jetzt nur wieder darauf wartet, dass Putin ihm Gespräche anbietet und er dann wieder darauf eingeht. Aber es ist doch eigentlich, was macht der Westen jetzt, Christian? Lass mal kurz reden. Was soll der Westen jetzt machen?
Merz ist ja mit derjenige, der jetzt in sich auch im Führungsteam sieht. Will ja Führung übernehmen.
Pistorius hat sich gestern oder heute geäußert und sagt, sie werden mit aller Macht und alles, was ihnen zur Verfügung steht, und die Ukraine unterstützen.
Ja, was macht denn Merz jetzt?
Ja, wir wissen es nicht, weil es wird ja nicht darüber diskutiert, oder es wird ja nicht offengelegt, was gemacht wird.
Also es wird auch nicht offengelegt, wenn nichts gemacht wird.
Frankreich hat gesagt, sie werden die Scalp-Raketen jetzt in Produktion schicken. Das hat jetzt mal Macron gesagt.
In Produktion. Ja, wann sind sie fertig? A29.
Nee, die kannst davon ausgehen, dass sie sozusagen fangen jetzt an, dass die wahrscheinlich Ende des Jahres dann mal die ersten fertig sind. Das ist schwierig. Es ist halt, Putin will keinen Waffenstillstand. Du als Pazifist sagst keine Waffen. Aber was wäre dein Vorschlag? Was können wir machen? Wir haben ja alles probiert, wir haben ja geredet, muss man ja Trump auch zugutehalten. Er hat es ja wirklich auf allen Ebenen versucht, mehrmals. Was können wir jetzt noch machen, um da ja vielleicht die Russland zu schwächen?
Das Witzige ist immer, dass nachdem die Eskalationsstufen auf allen Ebenen über Jahre hochmarschieren, dann sag mal, du als Pazifist, was würdest du denn dann machen? Ja, aber meine pazifistische Haltung beginnt ja nicht nach 2,5 Jahre. Hocheskalation der Lage, dass du da vielleicht ad hoc nicht den richtigen Einstieg hast, ist ja wohl klar. Der hätte ja von Beginn an stattfinden müssen und nicht am Anfang schon nicht zu reden und überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach eine andere Herangehensweise. Du kannst die eine politische Haltung nicht nach 2 Jahren konsequenter Aufrüstungsdebatte mit einer pazifistischen Haltung lösen. So funktioniert halt. Wie nennt sich's denn?
Pazifismus?
Ja, so funktioniert aber auch auf der anderen Seite Kriegstreiberei nicht.
Merz sagt, Mittel der Diplomatie sind ausgeschöpft.
Ja, aber war das jetzt die Diplomatie, die ansteht, oder wie?
Nee, er sagt, die ist ausgeschöpft, ja.
Aber wenn das für ihn ausgeschöpft ist, dann hat er von Diplomatie nichts verstanden.
Ja gut, Trump hat ja seine Diplomatie ausgespielt, auch im Sinne des Westens.
Diplomatie ist nie ausgeschöpft. Ja. Wenn in jemand dem Fall sagt, schon. Ja, also dann hat man Diplomatie nicht verstanden. Diplomatie
du hast Putin
muss
nicht verstanden. Putin will
nein,
nicht.
Diplomatie muss immer möglich sein und es muss immer als Alternativweg mit einer gereichten Hand zur Verfügung stehen. Und wenn du das nicht tust, dann machst du aus meiner Sicht politischen Fehler. Aber das kann man auch anders sehen.
Na gut, der Wille war da.
Ja, genau.
Und jetzt rüsten wir auf und jetzt ist mal hier Dampf da. Ja gut, aber er nutzt es ja aus, Putin. Das ist ja immer wurscht. Er hält ja uns immer am langen Finger und macht immer weiter. Ja,
aber Merz wusste das doch. Der kann ja jetzt handeln.
Und eskaliert immer weiter. Was er handeln wird, weiß ich nicht. Aber die andere Seite
ist ja wurscht. Brauchen wir nicht drüber reden, dass er nicht handelt. Beim Scholz haben wir die ganze Zeit, hast du die ganze Zeit platt gemacht. Merz reden wir jetzt gar nicht drüber, weil der sagt ja nicht, was er macht und was er nicht macht. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Was heißt nicht drüber reden? Vielleicht grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, weil Putin ja auch nicht weiß, was der Westen tut.
Also Putin weiß jetzt nicht, dass wir Patriots nicht liefern, respektive nicht Patriots, Entschuldigung, Taurus. Taurus liefern wir zurzeit nicht.
Das weiß er nicht.
Ja,
vielleicht hat die Ausbildung ja schon begonnen. Wissen wir nicht, aber wir müssen auch mal Frage stellen.
Wollen wir nicht über Taurus reden, warum Merz nicht Taurus liefert?
Wissen wir ja nicht, Christian.
Ja, schau nicht. Das meine ich. Da kann man sich schön rausreden.
Nein, wir wissen es nicht. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, wir wissen es nicht, Christian.
Du wirst es schon, wenn Taurus einschlägt.
Das wird Putin da merken, ja. Das werden wir mal schauen, was noch passiert. Aber was ich mir noch frage, ist, ob die US-Regierung so langsam kollabiert, ja.
Darüber kann man reden, ja.
Weil Rubio scheint komplett überlastet zu sein, der
Wer Rubio weiß, ist der Außenminister.
Richtig. Und ja, der weiß gar nichts mehr zu sagen. Der ist komplett außen vor.
Im wahrsten Sinne außen
vor.
Ja, ein Außenminister.
Was total irre ist, Hexef hat sie jetzt rausgestellt.
Hat das vor war zwei, der Verteidigungsminister.
Hat vor zwei Wochen.
Ich kenne die besser wie das deutsche Kabinett.
Kannst du mir mal die Fresse halten, jetzt mal ausreden lassen hier.
Jetzt mal Schluss hier. Ende Gelände. Aber ich muss doch mal, du tust immer so, als wird jeder Zuhörer von uns, wenn du Rubio sagst, wissen, wer das ist. Das weiß halt vielleicht auch nicht jeder. Deshalb muss halt ich auch mal vielleicht ergänzend inhaltlich etwas dazu sagen und sagen, dass das der Außenminister oder der Innenminister ist, oder Verteidigungsminister, damit die Leute in deiner Selbstverständlichkeit deines politischen darüber hinweggehen.
Ich gehe von einer gewissen Grundbildung aus,
ja, was mittlerweile weiß. Das mag ja sein, aber ich möchte es halt vielleicht auch noch mal ein bisschen,
wie auch jeder
bisschen
einordnen. Weiß, dass das X früher
Facebook war.
Genau.
Nein, aber da muss man halt einfach mal die Leute auch mitkommen lassen.
Auf jeden Fall hat Hexef, der Verteidigungsministerin, die Waffenlieferung ohne Wissens Trumps gestoppt und Trump hat davon
das in einer echt, Pressekonferenz. Das ist echt witzig.
Ja. Er hat an der Pressekonferenz darüber
erfahren. Das ist eigentlich nicht witzig, bedenklich.
Und dann sagte der Reporter, wissen Sie denn, dass das gestoppt worden ist? Dann sagt er, nein, weiß ich nicht, wer hat denn das angeordnet? Sagen Sie mir es einfach, ich weiß es nicht. Dann sagt er, es war Ihr Verteidigungsminister. Dann sagt er, es kann aber nicht sein, dass der Trottel das einfach macht, ohne meines Wissens. Er hat ihn da echt vor der Presse bloßgestellt und das zeigt doch, dass Trump auch außenpolitisch, innenpolitisch ein absolutes Chaos läuft, dass keiner weiß, was der andere macht und dass das ja zum Teil wirklich chaotische Entscheidungsprozesse sind, die da laufen.
Zumindest will man, dass man es so denkt.
Nein, das ist so, Christian, nicht, jetzt will man das. Man glaubt, das ist so, aber es ist nicht so, Christian. Das ist ein absolutes Chaos, was da abläuft in den USA drüben. Es gibt ja im Verteidigungsministerium auch keinen einzigen Berater mehr, der eine Kommunikation zur Regierung nach oben hat, zum Präsidenten und zu
den Entscheidungsträgern. Ich kann mir das auch ungeachtet dessen schwierig vorstellen, wenn du jetzt bei uns in Deutschland ein Ministerium wechselst, dann wechseln die wichtigsten, ich glaube nicht mal, dass Ministerialräte wirklich wechseln, aber zumindest wechseln vielleicht gewisse Personen werden ausgetauscht, aber der Grundapparat, nennen wir es mal so, der Grundapparat bleibt ja und der arbeitet ja ähnlich weiter. Das bedeutet, du kommst in eine funktionierende Behörde als Minister. Mhm. Du machst vielleicht politisch denkende Köpfe veränderst du, aber der Rest, der Motor, nennen wir es mal so, der Motor des Ministeriums, der läuft weiter. Der wird dann vielleicht politisch ein bisschen in eine andere Richtung gesteuert, aber der läuft. Und in Amerika wurde das ja jetzt schon etwas ausgehebelt, wenn man das so will.
Da läuft gar nichts mehr.
Und das kann ich mir tatsächlich auch schwierig vorstellen, weil ja da noch ein paar Ebenen weiter runter wegrasiert wurde.
Ja, eben.
Und da fehlt dann, da bin ich bei dir.
Die Zwischenkommunikation zwischen
allen. Ja, und auch die Kompetenz dann. Ja, also die Tiefenkompetenz.
So schaut's aus.
Da kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht ganz einfach ist, dass das für die oberflächlichen Themen vielleicht noch ausreicht. Mhm. Aber das ist für die, so wie in der jetzigen Lage, dass du da vielleicht doch ein paar Leute bräuchtest, die außenpolitisch ein bisschen mehr Erfahrung haben, wie 5 gute Tweets abgesetzt zu haben auf Twitter, ehemaliges Facebook.
Oder ein ehemaliger CNN, oder war der CNN, oder Fox News Reporter.
Da brauchst du halt ein bisschen Alter. Tiefe. Und
ein bisschen Sachverstand.
Ja.
Einfach brauchst du alles.
Du musst ja auch diplomatisch halt mit ein paar Wassern mehr gewaschen sein, bis zum Weihwasser hin. Also da ist, kann mir das vorstellen. Ich bin bei dir, ich kann mir das vorstellen. Ich schwenke ein bisschen ein. Ich kann mir das vorstellen, dass das in Amerika zurzeit nicht der Fall ist.
Also ich sehe mal, die USA innenpolitisch und außenpolitisch kollabiert leicht. Keiner weiß, was der andere tut. Putin nutzt das aus und eskaliert immer weiter und lacht sich ins Fäustchen. Der Westen, weiß ich nicht, ob er zuschaut oder nicht. Zumindest hat jetzt Trump gesagt, er will doch wieder liefern. Oder er wird sowieso wieder liefern.
Ich gehe davon aus, dass der Westen total gestärkt ist, weil wir haben ja jetzt einen Wahnsinnskanzler und der wird das alles machen.
Ja, das ist immer dieses März-Bashing, ist immer so geil bei dir, aber.
Es ist kein März-Bashing, es ist ein Urvertrauen. Ist ein Urvertrauen. Dieser Person gegenüber. Ja, das du hattest.
Ich vertraue dir mal mehr als Scholz, ja, muss ich ehrlich sagen, weil Scholz ist.
Ja, ja bei dem einen wusstest du, was du machst.
Duck mich, Männchen, braucht man nicht, ja.
So, ja lieber das.
Ja.
Unbekannte Unglück wie das bekannte Glück.
Bekannte Unglück. Bekannte Unglück, ja. Also unglücklicher kann es nicht werden. Also das ist
genau. Lieber wissen wir nicht, was jemand macht, wie das was wissen, weil beim Nichtwissen können wir es auch nicht kritisieren.
Die Überraschung, die Big Surprise, die Big Surprise ist immer vor Ort.
Ja, es ist eigentlich Merz ist eigentlich in diesem Bezug wie Schrödingers Katze.
Wie auch immer du es nennen willst, ja.
Lebt die Katze oder ist sie schon tot?
Wir werden's.
Darf ich die Schrödingers Katze kurz übersetzen im Kontext des Podcastes? Mhm. Stell dir vor, Patrick, du sperrst einen Hund mit einem Kinderwagen in ein Schließfach ein. Mhm. Mit einer gewissen Anzahl an Nahrung. Du weißt nicht, ob er lebt oder ob er tot ist. Keine Ahnung. Du gehst zur Besichtigung eines Schlosses. Wenn du zurückgehst, weiß nicht, lebt er oder ist er tot? Nach einer Woche, lebt er oder ist er tot? Philosophisch gesehen ist er beides. Er ist tot und lebendig gleichzeitig. Du weißt es erst, wenn du das Schließfach wieder öffnest, ob er wirklich tot ist oder ob er lebendig ist. Das ist Schrödingers Katze. Also in dem Fall Hund.
Mhm. Werden sie leben? Wie werden sie leben?
Das ist erstaunlich gut jetzt, das Beispiel.
Das war ein krasses Beispiel. Krasses Beispiel, ja. Musk will jetzt auch eine eigene Party gründen, American Party.
Party bedeutet immer Partei.
Genau. Also, ist keine Feier.
Ja, also ich musste das auch erst lernen, dass wenn die in Amerika mal von der Party gesprochen haben, dann gedacht, was haben sie denn immer?
Was wollen sie denn?
Das ist Politik hier.
Kann ich den ganzen Tag feiern, Mensch.
Aber es ist Party bedeutet Partei.
Mhm. Und das könnte für Trump doch eng werden, weil doch einige Republikaner mittlerweile auch gegen ihn sind. Mir hat er aber so vorhin gesagt, nur noch 40% Zustimmung oder drunter sogar schon. Und das könnte im Kongress, glaube ich, ihnen richtig Stimmen kosten, die ihnen dann fehlen.
Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass der wirklich hart einschlägt, aber
so, aber die paar Stimmen.
Da geht es ja nicht um viel.
Immer. Wir reden um ganz wenig. Wir reden hier von, lass es mal 5 oder 10 Stimmen sein.
Es wäre ja eh schon eine Sensation, wenn eine Partei sich gründet, die ansatzweise einen Abgeordneten da reinbringt.
Ja, vor allem eine dritte Partei, die überhaupt
existent ist.
Die existiert.
Genau. Da bräuchtest du schon jemanden mit Geld.
Ja, doof, da ist keiner. Da ist keiner. Da hat keiner Geld. Das ist ganz doof. Aber Trump kriegt jetzt gerade, Musk kriegt jetzt gerade wieder Geld. Tesla ist wieder das meistverkaufte Auto in Europa. Zumindest jetzt im Juni. Ja, also hat sich richtig nach oben geschaufelt. Jetzt kriegt er wieder Geld. Ne? Pinke. Apropos Pinke. Laura Siegemund, lass uns nach England schauen,
ist eine Deutsche.
Als älteste deutsche Tennisspielerin in Wimbledon das Viertelfinale erreicht und hat leider nach 3 Sätzen gegen die Tabellenerste, wie heißt sie, Sabalenka?
Nee, nicht Tabellenerste. Ja, Weltranglisten.
Meine ich erste. Ja, Weltranglistenerste. Dankeschön für die Aufklärung. Ja. Weltranglistenerste nach 3 Sätzen in einem wirklich starken Kampf verloren. Aber Viertelfinale reicht auch für 500.000 Euro hat sie gewonnen.
Boah. Oder wie wir sagen würden, müdes Wochenende.
Müdes Wochenende. Das Geld bleibt auch in der Familie, weil ihr Lebensgefährte ist auch gleichzeitig ihr Trainer. Und ja.
Ja, dann
bleibt alles in der Familie.
Kurze Wege.
Ja, bleibt alle kurze Wege. Genau.
Ja, aber
klar. Hol mal Bier.
Ja, Glückwünsche gehen raus. Nein,
Glückwunsch mit 37 schon. So eine Leistung abzuliefern. Also wirklich beeindruckend.
Und das als Frau. Okay, Entschuldigung.
War maximal unglücklich ausgedrückt, aber du hast recht.
Ja, irgendein musst du ja jetzt noch bringen, das hilft ja nichts.
Ja.
Okay.
Aber worüber uns wir nicht freuen und wo wir noch einsteigen müssen, ist leider diese ganz tolle Live-Sendung immer wieder sonntags
mit Stefan Sonntag
Moss.
Kommt die Erinnerung.
Klingelingeling. Und
ich wusste nicht, bis du das irgendwann mal angesprochen, dass es diese Sendung noch gibt. Ich wusste nicht, dass die Sendung überhaupt existiert.
Doch, die existiert und sie gehört genauso wie Kiwi-Sendung mit zu den schlechtesten Sendungen, die, glaube ich, das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Und da
wann kommt die am Sonntag wahrscheinlich, oder?
Nein, die kommt immer am Donnerstag, Christian.
die kommt dann sonntags und ja. Vormittag oder wann kommt
die? Genau, die kommt die am Vormittag, mittags, Sonntagmittag kommt die. Und da hat sich leider
jeden Sonntag, oder?
Ein tragischer Todesfall ereignet während der Live-Sendung. Ist eine Frau kollabiert, zwei Kinder und der Mann daneben. Die Frau ist kollabiert, Einsatzkräfte sind gekommen und haben angefangen, sie wiederzubeleben. Und die ARD hat es nicht für nötig gehalten, diese Sendung zu unterbrechen, während die Frau mit dem Tode ringt und auch diesen Kampf verloren hat. Die ist verstorben und die ARD hat einfach weitergemacht, als wenn nichts gewesen wäre, um dann im Nachgang zu sagen, Stefan Moss hat es nicht gewusst, dass da ein Vorfall war.
Und ist ja wahrscheinlich total unauffällig, wenn jemand beiseite geschafft wird, irgendwo reanimiert wird, dann und keine Ahnung, was noch gemacht wird, aber im Publikum noch, oder?
Ja, an der Seite, seitlich am Publikum. Man hat dann noch eine Schutzwand aufgestellt, damit man es nicht sieht. Und
die Schutzwand ist wahrscheinlich auch total unauffällig für ihn
und, gewesen. Nicht mal Stefan Moss hat sich dazu geäußert. Es kam gar nichts. Es hat nur die ARD gemacht und mit der Entschuldigung, dass sie wollten das jetzt nicht beenden oder aufhören und die Sendung sozusagen stören wahrscheinlich noch, ja, wenn man das jetzt mal so wiedergibt, wie sie es gemeint haben. Und es tut ihr natürlich alles recht leid und haben natürlich für diese Aussage natürlich massiv Kritik. Also ich finde es eine bodenlose Frechheit. Hier geht es wieder nur um Kohle, Kohle, Kohle. Ja, und
sie kannst du bei immer wieder sonntags Kohle verdienen?
Ja, das sind natürlich Einschaltquoten. Ich weiß nicht, welche furchtbaren Leute sich diese Sendung anschauen. Und nein, ich finde es ganz schlimm. Was dann noch viel schlimmer war, ist, dass dann diese Sendung dann, als die zu Ende war, diese Aufzeichnung oder die Live-Aufzeichnung dann in die Mediathek gestellt haben. Im Hintergrund sieht man diese Wand aufgestellt, wie die Rettungseinsatzkräfte die Frau reanimieren. Und man hatte erst 4 Tage später entschlossen, wie kann man denn bitte 4 Tage später entschlossen, die Sendung aus der Mediathek rauszulöschen? Also ich frage mich, was da los ist bei den Leuten. Man hätte die Sendung sofort unterbrechen müssen. Ja, ganz klar, unterbrechen müssen. Und ein
Notfall.
Notfall, genau. Und ich verstehe es nicht. Es ist für mich unbegreiflich, dass man sowas live weiterlaufen lässt, als wenn nichts geschehen wäre. Ja, das ist für mich.
Ja, dann sind wahrscheinlich noch ein paar witzige Schlager gelaufen.
Ja, da ist gerade ein Lied gelaufen. Medley ist da gerade gelaufen von irgendeiner Schlagersängerin. Keine Ahnung, hau mich tot, bla. Und Ich finde es wirklich, wirklich schlimm und scheiß ARD, muss ich echt sagen. Also was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Die Entscheidungsträger, die da sitzen, wirklich, die können alle gefeuert. Definitiv, weil was darf nicht passieren, das muss unterbrochen werden und wenn sogar dann abgesagt werden und raus und ist ein Todesfall. Also bitte, was ist denn hier los?
Ja, oder du musst ja zumindest in dem Fall schon reagieren und das muss auch ein Moderator im Blick haben und der muss auch die Eier haben, wenn er das
sieht. Der muss die Eier haben, genauso ist es. Der muss die Eier haben,
zu sagen, okay, jetzt ist hier Schluss.
Ja, nee, also es geht gar nicht.
Überlegt euch was in der Regie. Macht's ein Pilcherfilm rein.
Und was weiß ich. Also alles
Donner Leon, haut da Donner Leon rein.
Alles wäre besser gewesen, als die Sendung weiterlaufen zu lassen.
Alles gut. Okay.
Aber wir müssen noch mal nach Frankreich schauen, lieber Christian, auch zu einer Quiz-Sendung. Und das ist wirklich der Hammer.
Ich bin gefesselt, ich bin begeistert.
Der absolute TV-Wahnsinn in Frankreich. Ein 22-jähriger Student aus Frankreich hat 646 Quiz-Shows in Folge gewonnen und hat jetzt ein Luxusproblem. Die Frage ist, kann man sich das vorstellen? Also diese Sendung kommt von Montag bis Sonntag immer um die Mittagszeit und mit Quizfragen.
Immer wieder montags bis Sonntag kommt die Quiz-Show.
Genau. Und hat 646 Shows in Folge gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist unfassbar.
Ja, ja, weiter.
Weiter. Er hat mittlerweile 1,76 Millionen Euro gewonnen. Dann noch 23 Autos, 11 Motorräder, Waschmaschinen, Fernseher, Staubsauger, Tablets, Handys, 35 Kilo Süßigkeiten. Also alles, was man sich so
wünscht. Mich überrascht etwas, warum gewinnt man einmal ein Auto und einmal einfach nur eine Waschmaschine?
Ja, weil halt jede Quizshow oder jede Stufe der Quizshow halt verschiedene
Preise hat,
ja genau. Und bis man sich halt ganz nach oben zum Finale an dem Tag und dann gibt's wahrscheinlich Geldpreise, was so geil was. Und wenn man das 646 Mal macht, kommt da ein bisschen was zusammen.
Das ist verständlich. Ist nicht nur ein Hobby wahrscheinlich dann.
Er hat sich Beruf. Aber auf seine Quizkarriere vorbereitet. Schon als 13-Jähriger hat er sich immer für Quizshows interessiert, hat sein Studium sogar dafür abgebrochen und hat sich halt dann durch die Geschichte, Geografie und Popkultur durchgearbeitet und das ist der Hammer. Er freut sich jetzt auch, dass er diese eine Frage oder zwei Fragen dann nicht mehr wusste und weil er sagte, es war so unfassbar anstrengend, wenn man jeden Tag hochkonzentriert sein muss und er will jetzt nur noch schlafen. Schlafen und natürlich auch hat viele Reisen gewonnen, ich glaube 18 Reisen hat er noch gewonnen. Die will er jetzt sein Studium, wie gesagt, weiter unterbrechen und die jetzt mal alle abreisen, ja, besuchen. Ja. Und dann kann man ihm bloß gratulieren. Aber das ist echt 646 Quizshows hintereinander zu gewinnen am Stück. Das ist natürlich krass, gell?
Das ist beglückwünschenswert.
Genau, genauso beglückwünschenswert ist Lina Haider, die erste Abiturientin mit 11. Die hat mit 11 Jahren ihr Abitur gemacht. Ihre ganze Schulzeit hat bloß 6 Jahre gedauert. Und das ist wirklich...
Da kann sie jetzt in die Lehre gehen mit 11.
Nee, sie macht jetzt ein Studium.
In die Lehre darf sie ja nicht, weil arbeiten ist ja auch irgendwie schwierig.
Sie hat sich jetzt in der Uni Bonn eingeschrieben und
studiert Hauswirtschafterei.
Ja, genau. Also Glückwünsche gehen auch hier raus, weil das ist wirklich eine Leistung mit 11, das ist gab's noch nie. Das ist wirklich 6 Jahre bis Schule.
Ja,
das ist schon krass, oder?
Ja, aber wir haben doch, wie lange haben wir Schulpflicht?
Die Grundschule hat ein Jahr gedauert.
Wie lange haben wir Schulpflicht in Deutschland? Wie viele Jahre sind das?
Ich glaube 9, oder?
Ja.
9 oder 10?
Ja, und? Was los?
Ja gut, wenn du keinen Abschluss hast, dann hast du Schulpflicht. Wenn du Abschluss hast, dann hast du es halt. Ja, das ist ja der Unterschied.
Wenn ich das gewusst hätte.
Hätte ich mir mal angestrengt, oder?
Ja.
Alter Falter, also mit 11 ist schon... Was hast du mit 11 gemacht, bitte? So mal kurz eine kurze Zwischenfrage. Was macht man mit 11 aus dem Sandkasten spielen, Nase bohren und vielleicht mit Puppen spielen? Macht man mal schnell sein Abitur.
Ich sag gar nichts zu.
Viel Spaß für den üblichen 3.
1.
Da sage ich jetzt gar nichts zu. Wir gehen über.
Jo, mein Lieber, jo, wir sind gut in der Zeit heute.
Wir sind sehr gut in der Zeit, absolut. Weil ich heute den ganzen Tag Steine geglaubt habe. Abends noch Freunde da waren. Und wir heute verspätet eben deshalb anfangen,
ja.
Und gesagt haben, wir machen eine ganz kurze Episode, was auch uns wieder wirklich nicht gelungen ist. Weil
fast.
Ja, wir sind eigentlich schon eigentlich normal in der Zeit, ja. wenn wir uns wieder mal am Riemen reißen würden.
Ja, schieß los. Darf er nicht, schieß los.
So. Was hältst du vom Mobile Home?
Oh, das ist eine gute Frage.
Also
mittlerweile nichts mehr.
Zur Erklärung, Mobile Homes sind auf den Campingplätzen so.
Jeder weiß, was ein Mobile Home ist.
Ja, so kleine Hütchen, so kleine Häuser, die da stehen. Sag einfach
Mobilheim, da weißt du, was los ist.
Ja, genau.
Brauchst nicht erklären. Am Anfang fand ich die ganz witzig, weil mir unser erster Campingausflug auch auf dem Mobilheim war und das war aber schon 2000 und ich weiß es nicht mehr, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13.
Und auf jeden Fall, mittlerweile halte ich gar nichts mehr davon, weil die ganzen Campingplätze mittlerweile nur noch mit Mobile Homes ausgestattet werden und die eigentlichen Campingplätze für die Wohnmobilisten oder Zelten oder
Saunisten,
was auch immer ist, einfach abgeschafft werden bzw. reduziert werden aufgrund dieser Mobilheime. Und darum halte ich davon gar nichts mehr, weil auch die Preise kosten wahnsinnig viel Geld. Also es ist eigentlich fast nicht bezahlbar, wenn du sagst, du in der Hauptsaison willst du ein Mobilheim rein und dann zahlst du da für die Woche 1.800 Euro oder sowas, dann ist es auch nicht mehr lustig. Wahrscheinlich reicht es gar nicht mehr. Also ich halte davon gar nichts mehr. Ich finde, ja, ein paar gut, aber dadurch, dass die Campingplätze dadurch schrumpfen, ich muss es ja von der anderen Seite sehen. Also wir Camper haben eigentlich immer weniger Platz aufgrund der Mobilheime und ich halte davon gar nichts mehr, ehrlich gesagt.
Ich meine jetzt aber gar nicht so die Sichtweise des Campers auf
die
Mobilheime, deswegen versuche ich es dir die Fragestellung zu erklären, sondern wie du es für dich empfindest, in so einem Mobile Home Urlaub zu machen, weil es gibt ja schon immer Angebote in so einem Mobile Home.
Ja, aber kriegst nur, wenn's du immer wieder.
Was meinst du?
Nur wenn es auch kalt ist.
Nein, das ist schon immer mal wieder da, wo du sagst, okay, der Preis, wenn du es jetzt hart durchrechnen würdest, mit Maut und mit allem, wärst du damit gar nicht so viel teurer, respektive vielleicht sogar gleicher Preis, wie wenn du mit deinem Bus, Wohnmobil, LKW anreist. Je nachdem. Ja, die Angebote gibt's ja. Die sind ja da.
Ja, ja.
So, jetzt die Frage ist ja nicht, wie siehst du es Campingplatz politisch, sondern wie siehst du es für dich, Urlaub zu machen in so einem Ding? Gehen wir mal davon aus, der Preis ist verhältnismäßig
O-Ton. The price is heiß.
Der ist so O-Ton gleich.
Nö.
Kannst du dir das vorstellen oder ist das für dich eine Option oder sagst du, das ist eigentlich auch schön, in so einem Mobile Home zu sein oder sagst du, das ist eigentlich eher Blödsinn?
Nee, mittlerweile nicht mehr. Glaube ich, mittlerweile würde ich dann eher ein Hotel vorziehen. Wie gesagt, das war zum Anfang nicht schlecht. Wir waren bloß ein oder zwei Mal, aber dann auch da, wo die Campingplätze leer waren. Das war dann irgendwann Mitte, Ende September, als die Kinder nicht in der Schule waren.
Warum und gefällt dir das nicht so gut wie im Bus oder im Wohnmobil oder im LKW?
Ach, weil ich muss im Wohnmobil nirgendwo reservieren. Wenn es mir dann nicht gefällt auf dem Campingplatz, dann fahre ich einfach weiter. Das ist im Mobilheim eher schlecht, weil die alle ausgebucht sind. Und ich habe das gern so noch ein bisschen enger als in so einem Mobilheim. Genau. Ich hätte dieses kompakte Leben, dieses einfache Leben.
Hab mir jetzt mit einem Kaffee voller Automaten und so.
Genau,
ein
Kaffee voller Automaten. Ich habe mir jetzt eine Heißluftfritteuse fürs Wohnmobil gekauft.
Das einfache Leben.
Das einfach. Ich liebe das einfache Leben, ja. Ich liebe das einfache Leben und von daher
Ventilator.
Ventilatoren und Klimaanlage habe ich keine. Aber
mit zwei Kühlschränken.
Zwei Kühlschränken und 2,10 Meter auf 2 Meter Bett. Und Mensch, das wird mich, glaube ich, schon stören, dass da ständig andere Leute in dem Bett. Nee, das ist, dann ist es noch heiß und schwitzt und dann viele haben jetzt so.
Was, du schwitzt dann auch noch?
Ja, dann.
Das ist das, was dich stört.
Nein, wenn du das Bett voll schwitzt. Und jetzt bitte haben die in den Betten so Folien drin, du kannst gar nicht mal schlafen, weil wenn du umdrehst, dann knattert es die ganze Zeit. Nee, also nein, das ist für mich zu massig, zu Massentourismus like und also auf ein Mobilheim gesehen oder auf die Mobilheime gesehen, die du dann besuchst. Nee, sind auch nicht wirklich, gut, mittlerweile gibt es auch schöne Mobilheime, ganz klar, aber nee, das ist wie wenn ich in eine Berghütte gehen müsste und habe immer Angst, dass Bettwanzen irgendwo rum sind. Nee, das ist nicht mein Ding. Das hat man mal gemacht am Anfang, um zu ausprobieren, da waren aber die Preise wirklich, wir reden hier von 30 Euro die Nacht oder 20 Euro die Nacht in der Nebensaison, das ist dann okay gewesen, aber wir haben uns dort relativ schnell entschieden, doch was Eigenes zu holen und von daher waren dann die Mobilheime für uns raus. Für dich?
Also ich kann es mir durchwegs vorstellen, also ich möchte jetzt auch dem...
Ja, du hast ja auch eine Familie jetzt, die relativ groß ist, wo du dann einfach mit dem Wohnmobil nicht mehr so leicht oder Wohnwagen...
Nein, doch, natürlich
auch war schwer fällt, oder?
Locker. Zur Notfall alleine.
Okay.
Also, an dem liegt's nicht. Ich kann mir das auch zu zweit, könnte ich mir das auch vorstellen.
Also überhaupt nicht. Wenn jetzt du sagst, du triffst dich mit Freunden vielleicht, ja, und wir nehmen jetzt mal schnell über das Wochenende Mobilheim, um eine Party zu machen und richtig eine auf die Sau rauszuhauen und die Camper zu stören und nur noch Party, dann würde ich bei dir sein, ja.
Nein, ich kann es mir sowohl als auch vorstellen, tatsächlich. Wäre nichts, was mich abschrecken würde. Muss man sagen. Also, wenn man letztens mal überlegt, ist nicht.
Die Preise strecken ab.
Also, der Preis muss halt dann auch passen.
Was würde dich für dich passen, Übernachtung? Was würdest du zahlen wollen? Und du sagst, der Preis muss passen. Wo wäre für dich die Schmerzgrenze?
Kommt auf die Größe des Mobile Homes drauf an.
Sag mal ein Standard-Mobilheim.
Wie viel Schlafplätze?
In der Regel hast du zwei Schlafzimmer. In dem einen Schlafzimmer sind dann in der Regel vier Betten für Kinder und dann nochmal ein Doppelbett für die Eltern, also zwei Schlafzimmer. Und dann hast du noch eine Sitzgelegenheit, du hast eine Terrasse draußen, du hast eine Küche und ein Klo und eine Dusche. Was wäre dann dein Limit?
Ich würde mal sagen 85 Euro.
Okay, dann kannst du im Februar fahren und im November, wenn der Campingplatz rund um die offen hat, weil das gibt's nicht mehr. 85 Euro wirst du nicht mehr finden. Das ist so, ich glaube, der billigste ist außer der Saison, glaube ich, ist bei 120 Euro oder so, ja. Und der teuerste ist, glaube ich, über 200 Euro pro Nacht. Das ist irre. Das ist komplett irre. Und darum ist, ja, klar, lohnt sich das für den Campingplatz. Es lohnt sich für den Campingplatz zu sagen, ich schmeiß den Platz raus, weil der Platz, den vermiete ich für, sagen wir mal, im Durchschnitt 50 Euro mit 4 Personen. Und das Mobilheim bringt mich halt, sage mal, pro Nacht 200 Euro. Natürlich klar, dass der sagt, der Anbieter natürlich.
Wieder mal eine kapitalistische Scheiße.
Richtig, so schaut's aus. So schaut's aus. Und übrigens, unser schönster Campingplatz, den wir in Kroatien hatten, den wir eigentlich jedes Jahr angefahren haben, der hat aus 6 Stellplätzen bestanden und 5 Mobilheime. Und es war, die hatten einen kleinen Grill dabei und direkt am Meer. Und nach 5 Jahren haben sie sich entschieden, diese 6 Campingplätze
auch noch in Mobile Homes umzuwandeln.
So schaut's aus. Richtig. Ja. Und seitdem ist dieser Campingplatz auch tot. Und es passiert übrigens ganz oft auch in Kroatien, dass die Camper einfach vertrieben werden.
Und weil du dich Mobilheime, immer so
aufführst. Und die Mobilheime immer beliebter werden und immer mehr Leute kommen. Und, ja, das zerstört eigentlich den ursprünglichen Campinggedanken. Gewissermaßen.
Wir gehen zu deiner Frage über.
Ja, ich hatte es schon angekündigt gehabt, lieber Christian, was würdest du vorziehen? Ein Bierzelt oder eine kubanische Nacht in Spanien? Haben wir das nicht schon mal gehabt? Das kommt mir so bekannt vor.
Vielleicht haben wir das privat schon mal angerissen.
Ich weiß es nicht.
Wenn ich diskutiere, was hier nochmal kurz.
Das kommt mir echt so bekannt vor.
Ich mag beides wahnsinnig gerne. Also, da wir in Bayern leben, ist ein Bierzelt in Bayern bei uns, sagen wir mal, Lebensgrundlage, das ist DNA. Das ist das, was, wo du hingehst, das Heimatgefühle aufkommen und ich mich auch wohlfühle, auch wenn ich nicht in Lederhosen hingehe. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Wahl habe, natürlich gehe ich natürlich auf die kubanische Nacht in Spanien, weil ich Kuba an sich sehr gern mag, weil ich weiß, dass da wahnsinnig schön gefeiert wird. Und weil es natürlich was anderes ist, was du nicht alltäglich, wie jetzt zum Beispiel Gautrachtenfest in Urspring, wo du hingehen kannst, und das ist auch wieder wunderbar. Aber es ist halt bei uns halt alltäglich schon fast, nicht alltäglich, aber zumindest halt aufgrund unserer Region halt verwurzelt, und du kannst es halt viel leichter erleben, und somit würde ich jetzt zur kubanischen Nacht in Spanien tendieren, weil ich weiß, auch wahnsinnig schön sein wird.
Der Vergleich hakt natürlich ein bisschen, aber ich habe das selber auch erlebt, als wir jetzt in Malle waren, und da gab es einen kubanischen Club, sage ich mal, und die hatten immer Donnerstag, Samstag so kubanische Nacht, und was ich so witzig fand ist, wir waren die einzigsten Deutschen da, das waren nur Spanier, und die haben ihre Band da gehabt und die haben alle auf den Straßen getanzt, und da waren keine Deutschen. Die Deutschen, anscheinend war das zu viel Tanzen, zu viel Merengue, zu viel, und wir waren da mittendrin und haben uns da gesuhlt sozusagen, wir haben uns da treiben lassen, das war so schön.
Hast du auch getanzt?
Ja, also jetzt nicht, ich kann ja nicht tanzen in dem Sinne, ich kann kein Merengue tanzen, sonst irgendwas, aber wir haben da so mitgetanzt und so.
Ja, mitgewippt auf dem Stuhl, oder bist du auch
auf dem Stuhl? In Spanien tanzt keiner auf dem Stuhl. Die haben alle so viel Bewegung, dass die.
In Spanien nicht, aber bist du vom Stuhl auch mal hoch und hast mitgetanzt?
Nein, ich bin nicht im Bierzelt, Christian.
Ich frage ja nur.
Nein.
Das ist welcher Stuhl im Bierzelt?
In Deutschland stellen sie ein Bierzelt auf die Bank und grölen irgendwelche Songs, ja, die Band vorne rausspielt, und in Spanien
auf der Vogelwiese.
Da tanzen sie halt einfach die klassischen Tänze,
ja,
die
spanischen Tänze. Aber warst du denn auch, du weichst aus, warst du auch mit auf der Tanzfläche?
Nein, ich kann ja nicht tanzen, Christian.
Ach so, du hast das jetzt nur angeschaut.
Nein, wir waren schon da und haben mitgewippt und getanzt. Ja,
gewippt, ja, so wie im Fernsehgarten oder wie?
Nein, nicht im Fernsehgarten.
Doch, so gewippt, so links, rechts.
Ich meine, wir waren nicht die Einzigen, die bloß da standen und
einfach der Musik. Ja, bist jetzt nur da gestanden oder was?
Nein, wir haben mitgewippt.
Gewippt, was heißt denn der gewippt?
Ja, Christian, es ist gleich, wenn du jetzt, wenn du tanzt, dann sag ich auch, okay, der Deutsche hier, der kann aber auch gut tanzen. Also, ja.
Fairerweise beim Feuerwerfer bin ich auch hin und her gewippt, aber ja, unabsichtlich.
Gottes Willen.
Leckt mich am Arsch, weil es ein Abend.
Ja, was interessant ist, okay. Es hat sich gar kein Deutscher in dieses Lokal reingetraut, ja, weil die alle.
Weichst wieder aus. Warst du auf der Tanzfläche? Du musst ja auch auf die Tanzfläche, wenn du da.
Nein, weil ich nicht tanzen kann, deswegen
gehe ich nicht. Ja, ist doch scheißegal, da tanzt man halt irgendwie.
Nein.
Das macht's doch aus.
Nee, das mache ich nicht. Ich kann nicht tanzen, du gehst nicht
tanzen. Ist doch egal.
Ich blamier mich nicht und so wie du im Feuerwehrzelt, wo auch immer du bist. Nein, das mache ich nicht.
Ja, du sollst doch mal ran.
Nein, ich habe das einfach, wir haben es einfach
gesagt. Also ich will mittanzen. Auch wenn ich es nicht kann.
Ja. Ja, eben mach mir da nicht zum Hampelmann. Aber
nicht Hampelmann-mäßig tanzen,
doch, sondern eher ist, ja, so. Ja, eben, so. Bei mir schaut es aus wie ein Hampelmann. Von daher geht es nicht. Aber von daher fand ich das einfach, und wie die Menschen
sich bewegen. Aber wippend.
Und wie die Menschen sich bewegen können, ist halt einfach das so, da kann jeder tanzen irgendwie. Das finde ich so echt toll. Aber das kriegen die natürlich auch, das muss man ja auch lernen. Du gehst nicht einfach hin und tanzt dann dem Ränke, sondern das musst du lernen.
Das klingt für mich wie Schunkeln. Ich habe geschunkelt.
Geschunkelt und gestampft.
Es erinnert mich an die Zuschauer vom Sat.1 Fernsehgarten, von dem Christian, wieder sonntags. Das sind sie im Publikum wahrscheinlich auch in Schunkeln.
Christian, wenn wir irgendwo hingehen, ja, wenn wir irgendwo sind, dann schunkelst du auch nur, da tanzt du auch nicht, ja. Du meinst, es ist Tanzen, aber es ist Schunkeln. Also, gib nicht so an, dass du jetzt der große Tänzer bist. Nein.
Ich bin nicht der Tänzer. Ich tanze aber dann halt trotzdem.
Ja, ich habe ja auch getanzt, aber halt nicht wie die
Kubaner.
Ja,
aber bist wenigstens aufgestanden.
Natürlich, wir haben nur gestanden. Ich sitze doch nicht. Nein, natürlich, wir haben nur gestanden. Ich setze mich da nicht hin. Natürlich Wippen tanzen mir so mit, ja, aber ich kann halt nicht tanzen. Von daher ist es mir auch wurscht. Ja,
aber vielleicht solltest du mal einen Tanzkurs machen oder so.
Kannst du mal am Arsch lecken. Ich werde nie einen Tanzkurs machen, weil ich einfach nicht tanzen. Ich will gar nicht tanzen, weil ich nicht kann. Ich kann es nicht, Christian.
Ja, ach, so. Das kann ja auch jeder.
Aber trotzdem würde ich das kubanische Fest vorziehen, weil einfach das eine andere Stimmung ist, da die Menschen fröhlich sind und sich nicht vollkotzen, prügeln und auf dem Tischen tanzen und
machen sie im Bierzelt in der Regel auch nicht.
Nein. Und irgendwas angrölen.
Nein, nee. Machen sie im Bierzelt auch
nicht. Nein.
Bierzelt ist auch in der Regel sehr kultiviert.
Also ich kann dir sagen, von 100 Mal Entscheidung Bierzelt oder würde ich immer den kubanischen Abend entscheiden?
Also fairerweise muss man natürlich sagen, dass bei uns hier natürlich ein Bierzelt vorzuziehen ist und in Spanien die kubanische Nacht vorzuziehen ist, so sehe ich.
Also ich würde wenn hier kubanische Nacht ist, immer die kubanische Nacht vorziehen als das Bierzelt.
Ja, hier ist die kubanische Nacht halt wahrscheinlich ziemlich scheiße.
Wenn hier nur Spanier sind, dann schon.
Ja, aber sind sie ja nicht.
Das ist das Schöne. Ich habe ja Arbeitskollegen, die sind viele Spanier und die wohnen zum Teil alle in München und die haben dann auch so eine spanische Nacht und sonst irgendwas. Und da geht's genauso ab. Und das ist halt, würde ich sofort, wenn ich jetzt München wohnen würde, würde ich immer dahin gehen, bevor ich jetzt Oktoberfest oder irgendeinen anderen Bierzelt scheißen gehe, würde ich dem immer vorziehen. Immer. Immer. Einfach.
Na, bei uns jetzt in Deutschland würde ich da jetzt nicht hingehen. Weil es mir zu unauthentisch wäre. Es wäre mir zu.
Wenn dann nur Spanier sind, ist doch nicht unauthentisch. Das ist das Authentischste, was du kriegen kannst in Deutschland. In Deutschland.
Nein, in Deutschland ist für mich das Bierzelt authentisch.
Ist ja nicht so, dass der Wirt der Deutscher ist und der wird dann, sagt, ich mache jetzt mal eine kubanische Nacht, dann kommen da irgendwelche Altersheime.
Ja, ich erinnere mich nur in Peiting an den griechischen Sound.
Echt? Ach, der griechen Sound? Ja, gut. Ich glaube, wir sind raus, oder?
Wir sind auch sowas von durch.
Also der nächste Podcast kommt Sonntag in einer Woche, meine Freunde.
Ja, und das ist dann aber auch finished dann.
Dann haben wir noch einen. Einen haben wir da noch.
Das ist sicher.
Ja. Am 27. glaube ich ist. Haben wir noch einen und dann ist raus. Auch wieder sonntags. Immer wieder sonntags.
Immer wieder sonntags kommt der Podcast
zu euch. Die Erinnerung. Macht es gut.
Was in eurer Verabschiedung?
Schauen wir mal. Mal gucken, gut, dass du fragst. Salut, bis morgen früh.
Okay, das war jetzt, also so schlecht aufgehört haben wir selten.
Ja, weil du den Knopf nicht findest, deswegen. Wurde Musik schlagen.
Na, den haben wir doch schon.
Wo denn? Da kommt nichts.
Ach, du.
Naja.
Gute Zeit. Auf bald.